Seit einigen Monaten nun stellen wir in Geld oder Leben die unterschiedlichsten Initiativen vor, die in irgendeiner Form Gesellschaftsbereiche wie Leben und Arbeit unabhängig des kapitalistischen Systems gestalten wollen. Solidarische Ökonomie ist das Stichwort. Dabei haben wir uns in den letzten Wochen vor allem Berliner Genossenschaften und Vereine zur Brust genommen. Es wird also Zeit, mal wieder den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen.
Geld oder Leben?
Warum nicht beides?
Yippie! Thema solidarische Ökonomie.
Multikult FM, das Weltkulturradio. Ja, und besonders weit verbreitet ist das System solidarische Ökonomie in Brasilien. Sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und darüber geschrieben hat die Sozialwissenschaftlerin und Autorin Astrid Schäffers. Schönen guten Morgen, Astrid. In Brasilien gibt es ja sogar ein Staatssekretariat für solidarische Ökonomie. Wie kam es denn zu dieser Entwicklung und was ist der Stand der Dinge heute in Brasilien diesbezüglich?
Ja, also dieses Sekretariat wurde gegründet auf Forderung von Nichtregierungsorganisationen hin und es gab schon einige Kooperativen, die das auch gefordert haben, und zwar ist ja das Weltsozialforum eigentlich in Brasilien entstanden, in Porto Alegre, in der Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Sul, also im Süden. Und auf diesem Sozialforum, Weltsozialforum, haben sich eben verschiedene Gruppen artikuliert. Allerdings waren das halt auch unter anderem Akademiker, wie der Professor Paul Singer, Wirtschaftsprofessor, und haben dann eben die unter dem Stichwort solidarische Ökonomie gefordert, dass die Initiativen, also die kollektiven Genossenschaften, Vereine und so weiter im Bereich Produktion, Verkauf, Kredit, dass die unterstützt werden vom Staat, also durch Bildungsprogramme, und dass die leichteren Zugang haben zu Krediten, weil denen auch die finanziellen Mittel fehlten. Und dann ist dieses Sekretariat gegründet worden, integriert in das Arbeitsministerium, das ja eigentlich für Lohnarbeit zuständig ist und nicht für die Förderung von sozusagen kollektivem Unternehmertum. Weil trotz allem ist eine kollektive Kooperative oder Genossenschaft ist ein Unternehmen, was auch auf dem Markt sich behaupten muss. Dieses Sekretariat für solidarische Ökonomie, das heißt CNAIS, das hat dann von da ab, also es hat ein ziemlich geringes Budget gehabt und hat einige Initiativen der sogenannten solidarischen Ökonomie unterstützt. Das Problem war allerdings, dass vor allem große Projekte Gelder erhalten haben und kleine Kooperativen oder Vereine, die das nicht geschafft haben, diese ganzen Auflagen zu erfüllen für Kredite und so, oft leer ausgegangen sind. Das ist halt auch so ein Problem der Bürokratie, des Wissens, der Vernetzung und so weiter. Und jetzt ist das Sekretariat sogar in Gefahr, aufgelöst zu werden, weil die neue Regierung, also die nach Lula, vorher hat ja Lula regiert, und dann kam Dilma Rousseff, seine sozusagen Nachfolgerin, auch von der Arbeiterpartei. Und die Dilma Rousseff möchte jetzt das Sekretariat für Mikroempresas, also für kleine Unternehmen, gründen. Also das ist durch ein Gesetz 2011 schon beschlossen worden, dass das entstehen wird. Und das Sekretariat für solidarische Ökonomie soll da einfließen. Was natürlich von dem Vorsitzenden des Sekretariats, diesem Professor Paul Singer, diesem Wirtschaftsprofessor, den ich eben schon erwähnt habe, sehr kritisiert wird. Weil kleine Unternehmen, also das hat dann eigentlich gar nichts mehr mit solidarischer Ökonomie zu tun.
Also man merkt schon, du hast dich natürlich damit sehr eingängig beschäftigt. Und ich habe gesagt, du hast dich vor allem auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, hast eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, bist aber natürlich vor allem vor Ort gewesen und hast dazu geforscht, ganz konkret nämlich die Demokratie und Autonomie in der Zuckerfabrik in Cadenge in Nordostbrasilien untersucht. Was hat dich denn da hingezogen und was hat dich an dieser Fabrik ganz konkret als herausragendes Beispiel interessiert?
Erstmal bin ich ja am Anfang nach Brasilien gefahren, weil mich die kollektiven Organisationsformen dort sehr interessiert haben, und ich hatte auch gehofft, dass mit der Regierung Lula irgendwelche neuen sozialen und wirtschaftlichen Organisationen und auch so eine Alternativbewegung, das hat mich sehr interessiert. Und dann war ich in Brasilien und habe mir mehrere Genossenschaften angeguckt in verschiedenen Bundesstaaten, zum Beispiel auch im Bundesstaat Pará. Da waren Genossenschaften, die Früchte produziert haben. Und die Senais, da war ich auch in Brasilien, in der Hauptstadt, und die haben immer gesprochen von der Usina Catenge, also von dieser Zuckerfabrik. Und die wäre also überhaupt das größte Beispiel solidarischer Ökonomie dazu, zu diesem Land der Zuckerfabrik, die schon sehr alt ist und pleite gemacht hat, gehören 24.000 Hektar. Das sind 48 Plantagendörfer, wo der Zucker angebaut ist, und ich bin dort einmal kurz hingefahren, konnte aber nicht so viel herausfinden, und ich habe aber schon so gerochen, dass es ein schwieriges Beispiel ist, weil die Arbeiter in der Fabrik, wo der Zucker weiterverarbeitet wird, mir dann gesagt haben, hä, was für eine solidarische Ökonomie, wir sind hier ganz normale Arbeiter, und dann habe ich immer nach Projekt gefragt, und dann war vielleicht auch mein Vokabular irgendwie nicht richtig, aber da habe ich schon gemerkt, okay, da sind bestimmt auch Konflikte, und ich wollte gerade so ein schwieriges Beispiel erforschen. Also eine Übernahme einer bereits existierenden Fabrik ist ja auch sehr kompliziert.
Das heißt, die Fabrikarbeiter selber, die diese Fabrik übernommen haben, kollektiv oder in Eigeninitiative, die auch organisieren, haben das selber als Besonderes gar nicht so wahrgenommen, oder wie?
Naja, also man muss sehen, diese Fabrik befindet sich im Nordosten Brasiliens, wo eigentlich bis vor wenigen Jahren in einigen Fabriken noch so eine Art sklavenähnliche Verhältnisse vorgeherrscht haben. Die Arbeiter haben eben diese Arbeitermentalität und einige wollen auch einen Chef haben oder sind das überhaupt nicht gewöhnt, selbstständig zu verwalten, und so ein riesen Unternehmen zu verwalten, ist sehr schwierig. Deswegen hatten sich da halt Koordinatoren, haben angefangen, das Unternehmen zu führen, die teilweise aus der Gewerkschaftsbewegung kamen. Also in diesem Bundesstaat Pernambuco sind die Gewerkschaften auch sehr stark. Und einige auch von der Bewegung der katholischen Kirche. Also die Kirche macht ja auch sehr viel im sozialen Bereich und auch kämpft sogar auch für Arbeiterrechte teilweise. Und die haben das dann eigentlich verwaltet für die Arbeiter und geguckt, wohin wird der Zucker verkauft und so weiter. Deswegen ging das für viele Arbeiter eigentlich so weiter wie vorher. Die haben genau an demselben Arbeitsplatz gearbeitet und ja.
Ja, und ich würde aber sagen, zu deinem Ergebnis sprechen wir nach einer kurzen Pause. Ihr seid beim Morgenmagazin von Multikult FM und bei mir im Studio ist immer noch Astrid Schäffers, Autorin und Sozialwissenschaftlerin, die sich vor allem mit sozialer Ökonomie beschäftigt und vor allem mit sozialer Ökonomie in Brasilien beschäftigt hat, nämlich seit 2004 ist sie regelmäßig nach Brasilien gereist, dort direkt nach Nordostbrasilien, Catenge, die Zuckerfabrik, über die haben wir auch in der ersten Hälfte gesprochen. Dein Ansatz oder auch dein Interesse für das Thema war ja vor allem ein ganz positiver zu Beginn. Aber ich glaube, schon in der ersten Hälfte des Gesprächs ist doch auch zum Ausdruck gekommen, dass du diese soziale Ökonomie durchaus auch sehr kritisch betrachtest. Gibt es denn konkrete Beispiele dafür, dass das doch nicht alles so einfach läuft in diesem Kollektiv, in der Zuckerfabrik zum Beispiel?
Ja, also ich wollte ja eigentlich herausfinden, was anders ist an dieser solidarischen Ökonomie. Also die haben ja bestimmte Prinzipien, hat die solidarische Ökonomie. Dieses Konzept stammt übrigens von den utopischen Sozialisten, schon sehr alt, und ist so aufgegriffen worden von diesen brasilianischen Intellektuellen. Also Solidarität, Gleichheit, Demokratie und partizipative Verwaltung und vor allem, dass die Gewinne eines Unternehmens, wenn es Gewinne hat, dass die kollektiv verteilt werden und darüber kollektiv bestimmt wird. Aber diese Fabrik hat eigentlich noch gar keine Gewinne, sondern vor allem Schulden, weil das ja eine Fabrik ist, die sehr, sehr alt ist. Also die gab es schon im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Die ist heruntergewirtschaftet worden von den Eigentümern. Und die hat eigentlich über 1 Billion Schulden. Und nach der Übernahme haben die Arbeiter erstmal versucht, das so zu verwalten. Und dann hat die Regierung Lula das 2006 diese Fabrik enteignet. Man muss sagen, das war eigentlich so ein strategisches Beispiel für die Regierung Lula, für die Politik, die solidarische Ökonomie unterstützt. Und nach dieser Enteignung ging es auf jeden Fall leichter, weil sie dann auch Kredite aufnehmen konnten. Allerdings sind immer die Schulden immer auf die Arbeiter zurückgefallen. Diese Koordinatoren der Fabrik haben dann Mikrokredite auch bekommen für Kleinbauern. Kleinbauern haben teilweise angefangen, selber Zucker anzupflanzen, was auch für sie ganz toll war. Aber sie waren zum Beispiel verpflichtet, vertraglich den an die Fabrik zu verkaufen, auch wenn die Fabrik nicht bezahlt, weil es schlecht gewirtschaftet wurde und wieder kein Geld da war. Und das ist natürlich ein Problem.
Ja, also ganz klar. Es klingt ja fast nach Leibeigenschaft in gewisser Weise. Also sie sind ja dann irgendwie wieder wie in so einen Strudel der Sklaverei zurückgefallen. Also ich meine, wenn sie die Schulden übernehmen müssen und die dann auch noch abarbeiten müssen, haben sie sich dagegen gewehrt, die Arbeiter?
Naja, also sie mussten ja nicht offiziell die Schulden übernehmen. Und in Brasilien ist es zum Beispiel auch ganz üblich, dass es solche Verträge de compra y venda gibt, also von Verkauf und Kauf und Verkauf. Mhm. Und dass Kleinbauern gebunden werden an Unternehmen. Das ist aber eigentlich auf jeden Fall problematisch. Und die Koordinatoren haben natürlich schon versucht, Gelder heranzuschaffen, indem sie auch zum Beispiel ausländische europäische NGOs und so für verschiedene Projekte, Bildungsprojekte, wo die Arbeiter lernen sollten, mehr selbstständig zu sein und so, auch selber diese Prinzipien diskutiert wurden, also solche neuen Gelder heranzuschaffen. Aber diese 1 Billion Schulden konnten eben nicht getilgt werden. Und dann waren auch die Zinsen dafür so hoch, dass das Geld immer weg war. Die Koordinatoren haben es dann geschafft, dass die Fabrik, also die hat ja auch nicht unbedingt direkt einen Abnehmer, weil in der gesamten Region Zucker produziert wird. Hm. Das ist also sowieso ein Weltmarktprodukt. Also ist schwierig mit so einem, ich sag jetzt mal, Wettbewerb, also mit einem Produkt, wo so viel Wettbewerb drumherum ist, eine alternative Wirtschaft zu betreiben. Also ich finde es auch sehr wichtig, was produziert wird. Und sie haben es dann geschafft, dass die Lebensmittelstelle, die Lebensmittelversorgungsstelle, die Zentrale in Brasilien, die auch, die kauft Essen für das Programm Null Hunger. Und die haben den Zucker abgekauft. Und die haben aber immer im Voraus bezahlt. Diese Organisation heißt Conabi.
Mhm. Das funktioniert wie so eine NGO? Oder?
Nee, das ist eigentlich eine staatliche Lebensmittelversorgungsstelle, mhm, okay, für dieses Programm Null Hunger. Mhm. Und die haben den Zucker abgekauft und im Voraus bezahlt. Das Geld ist dann bereits ausgegeben worden, weil zum Beispiel auch das Zuckerrohr gepflegt werden muss. Da müssten Herbizide, Pestizide und so. Also das war auch nicht ökologisch, diese Produktion. Und das kostet viel Geld. Und die Arbeiter haben das auch teilweise ohne Schutzkleidung aufgetragen. Und weil Schutzkleidung war auch kein Geld da. Oder das war vorher auch nie so gemacht worden. Also es waren jetzt auch nicht unbedingt neue Standards in den Arbeitsbedingungen eingeführt worden. Und dann war das Geld ausgegeben und dann war kein Geld mehr da für die Löhne. Und dann haben die monatelang also nur mit Warenkorb, also das ist so Geld, was man bekommt, so um gerade einen Warenkorb zu kaufen, gearbeitet und waren dementsprechend dann auch demotiviert.
Man sieht schon, das ist ein ziemlich uferloses Thema, wenn man eigentlich so will. Und wer gerne aber mehr oder auch noch ein bisschen tiefer und mehr einsteigen möchte in dieses Thema, kann natürlich nicht nur deine Doktorarbeit lesen, sondern dich auch nächsten Montag sehen, hören und erleben im Café Morgenrot in der Kastanienallee in Mitte, nämlich um 19 Uhr. Da wird es dann auch nochmal konkret um dieses Thema gehen, solidarische Ökonomie, Utopie und Praxis am Beispiel der Genossenschaften Catengi und Copperasul im Nordosten Brasiliens. Du wirst da sein, Elisabeth Voss von Kontraste wird die Moderation übernehmen, also am Montag 19 Uhr Kaffee Morgenrot sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, wenn man mehr zu diesem Thema wissen möchte.
Also ich würde mich freuen, wenn auch einige Leute noch mehr kommen würden und dann könnte ich auch noch mehr eingehen auf auch die schwierige Beziehung zwischen Solidarität und Ökonomie, effektiver Ökonomie. Also manchmal bleibt die Solidarität auch auf der Strecke oder ist es kein Platz für so viel Diskussionen, weil einfach das Produkt schnell produziert und abgesetzt werden muss. Oder ja, und da freue ich mich auf jeden Fall im Café Morgenrot dann noch mehr diskutieren zu können.
Ja, herzlichen Dank Astrid Schäffers und ich wünsche noch einen schönen Tag. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Tipp. Wer sich mit solidarischer Ökonomie auseinandersetzen möchte, geht nicht nur am Montag ins Café Morgenrot, sondern auch am Dienstag 19.30 Uhr zum Berliner Büchertisch Mehringdamm 51, zweiter Hof, also das ist U-Bahnhof Mehringdamm. Da geht es dann um Kultur der Kooperation. Wie kann denn Selbstorganisation gelingen? Den Vortrag hält Elisabeth Voss, die Diplom- und Betriebswirtin bzw. Publizistin und natürlich bekannt von Kontraste, dem Magazin für Selbstorganisationen, das ja auch unsere Rubrik Geld oder Leben präsentiert.
Geld oder Leben. Thema solidarische Ökonomie. Jeden Mittwoch nach 8 im Morgenmagazin auf Multikult FM. In Kooperation mit Kontraste, Monatszeitung für Selbstorganisation und Netz für Selbstverwaltung und Kooperation Berlin-Brandenburg e.V. Ja.